Herzlich willkommen zu Folge 276 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 25. Oktober 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und ich sitze hier in bewährter Form zusammen mit Stefan Klenner im Studio. Hi Stefan!
Hi Anna, wir beginnen heute unsere Sendung auf eine ganz andere Art und Weise als sonst. Es kommt ja eigentlich immer sofort der Themenüberblick. Heute gibt es einen Hinweis auf Frankfurter Allgemeine in einem Wort.de. Da gibt es die Stellenausschreibungen der FAZ und FAZ-Einspruch wird größer. Wir schaffen eine zusätzliche Stelle und suchen einen neuen Redakteur. Wer also Jurist oder Juristin ist und da gerne mitarbeiten möchte, sich für Journalismus interessiert, der ist herzlich zur Bewerbung eingeladen. Wir freuen uns auf ganz, ganz viele Bewerbungen unserer Hörer.
So ist es. Und inhaltlich steigen wir in diese Folge ein mit einem Gespräch, das ich geführt habe mit unserem Österreich-Korrespondenten der Politik, Stefan Löwenstein, und zwar zum Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler und Shootingstar, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Sebastian Kurz. Da geht es um eine mutmaßliche Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss.
Ja, das ist bestimmt sehr spannend. Der ist ja politisch ziemlich abgestürzt. Wie das Ganze juristisch zu bewerten ist, ist natürlich dann noch eine andere Frage. Danach wird's nicht minder spannend. Wir reden über die Anhörung im Innenausschuss im Bundestag zum Stiftungsfinanzierungsgesetz. Da geht's um die parteinahen Stiftungen. Das soll jetzt neu geregelt werden. Wir schauen uns an, was die Experten da im Bundestag gesagt haben.
Und danach, Stefan, führst du ein Gespräch und da geht es um die Durchsuchung eines Lehrstuhls.
Ja, das ging ziemlich durch die Schlagzeilen. 2020 war das schon, aber in der vergangenen Woche hat das Bundesverfassungsgericht dazu einen Beschluss bekannt gegeben. Da gab es eine Verfassungsbeschwerde des Rechtspsychologen, dessen Lehrstuhl da durchsucht wurde. Und ich spreche mit dem Kriminologen Arthur Kreuzer über diese Entscheidung. Ist ein bisschen ungewöhnlich, wie Karlsruhe damit umgegangen ist und er erklärt das und hat da durchaus auch eine starke eigene Meinung dazu.
Und ganz zum Schluss kommt unser gerechtes Urteil, das kommt diese Woche vom Europäischen Gerichtshof und da geht es um die Gleichbehandlung von Piloten, die in Teilzeit arbeiten.
Also wieder eine breite Mischung und jetzt bin ich gespannt, was dir Stefan Löwenstein aus Österreich erzählt hat.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Es ist 2 Jahre her, dass der einstige Jungstar der österreichischen Politik, Sebastian Kurz, als Bundeskanzler zurückgetreten ist und sich dann kurz danach auch ganz aus der Politik zurückgezogen hat. Seit einer Woche steht er aber wieder richtig im Fokus. Denn am vergangenen Mittwoch hat am Landesgericht für Strafsachen in Wien der Prozess gegen ihn begonnen. In dem geht es um den Vorwurf der Falschaussage. Seinen Ursprung hat diese ganze Geschichte in der Ibiza-Affäre. Wir erinnern uns an das Jahr 2019, als ein Video aufgetaucht ist von Heinz-Christian Strache von der FPÖ, damals Vizekanzler, mit einer angeblichen russischen Oligarchennichte und die darüber gesprochen haben, wie man Zeitungen instrumentalisieren könnte. Es ging um politische Geschenke im Gegenzug für Spenden und so weiter. Ich habe jetzt aus Wien zugeschaltet meinen Kollegen Stefan Löwenstein am Telefon, unseren Politikkorrespondenten für Österreich und die angrenzenden Länder, der uns erklären wird, wie diese Affäre zu einer Anklage gegen Sebastian Kurz geführt hat und was bisher vor Gericht passiert ist. Hallo Herr Löwenstein, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo Frau Lang, guten Tag.
Herr Löwenstein, wie ist denn diese Anklage entstanden? Welche Ereignisse liegen der zugrunde?
Sie haben die Ibiza-Affäre erwähnt. Das war ja eine Affäre des damaligen Vorsitzenden der rechten Partei FPÖ, Freiheitliche Partei Österreich. Und in der Folge gab es allerlei Ermittlungen gegen den damaligen Vorsitzenden, der hieß Heinz-Christian Strache, die aber bis jetzt überwiegend ins Leere gelaufen sind. Und gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft aber auch auf eine Anzeige hin Ermittlungen aufgenommen. Da ging es um einen Postendeal bei einem teilstaatlichen Unternehmen, den Casinos Austria. Und da haben sie Hausdurchsuchungen gemacht, eine Vielzahl von Handys beschlagnahmt und deren Chats ausgewertet. In Bezug auf die Ursprungsaffäre Casinos kam da nicht viel raus bisher. Die Ermittlungen laufen noch und das ist 4 Jahre her. Aber es gab dann unzählige weitere Ermittlungen, weil die Staatsanwälte in den Chats auf weitere Verdachtsanhalte gestoßen sind oder gestoßen zu meinen glaubten. Gleichzeitig gab es einen politischen Prozess, nämlich einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, Ibiza-U-Ausschuss genannt. Und in diesem Untersuchungsausschuss wurde am 24. Juni 2020 Sebastian Kurz als Auskunftsperson geladen und hat dort über alle möglichen Fragen, die damals eben politisch diskutiert wurden, ausgesagt. Unter anderem ging es da um Postenbesetzungen in der Beteiligungsholding, die umgebaut wurde während der Regierungszeit von Kurz von einer direkt von der Regierung beeinflussten Holding auf eine AG, die mit einem Vorstandsvorsitzenden und einem Aufsichtsrat und deren Chef, deren Vorstandsvorsitzender wurde ein vormaliger Spitzenbeamter im Finanzministerium, Thomas Schmid, der ein enger Gefolgsmann politisch von Sebastian Kurz war. Und diese Bestellung und die Bestellung der Aufsichtsräte für die Beteiligungsholding, die hieß ÖBAG Kurz, um die geht es im Wesentlichen beim Vorwurf der Falschaussage. Die Abgeordneten haben versucht, Kurz zu grillen, um ihm die Aussage zu entlocken, dass er im Grunde alle Posten von sich aus besetzt hat. Und sie wollten womöglich auch herausfinden, dass das Deals gab zwischen den Koalitionspartnern. Die ÖVP besetzt den ÖBAG-Chef und die FPÖ darf dafür andere Posten im Zugriff der Politik besetzen. Und Sebastian Kurz hat ausweichend geantwortet, hat formalistisch geantwortet, hat in dem Sinne geantwortet, ich kannte natürlich Thomas Schmid. Ja, wir haben auch schon mal miteinander geredet. Ich habe gewusst, dass er Interesse hat. Aber die Entscheidung hat der zuständige Aufsichtsrat getroffen und die Aufsichtsräte, die hat der zuständige Finanzminister bestellt, wie es im Gesetz steht. Und nun hat man in den Chats hinterher gesehen, dass Kurz schon stark involviert war in die Auswahl der Personalien. Man hat mit allen möglichen Leuten innerhalb seines Büros und mit Thomas Schmid hat er hin und her gechattet. Und das wirkt so, als wäre die Sache schon längst geritzt gewesen mit Thomas Schmid als ÖBAG-Chef. Und deswegen kam der Vorwurf der Falschaussage zustande.
Mit welchen Sätzen hat denn oder meint denn die Staatsanwaltschaft ganz konkret belegen zu können, dass es diese Falschaussage vor dem U-Ausschuss gegeben hat?
Ja, da sind wir schon am Kern des Streits zwischen den Verteidigern und den Anklägern. Denn es gab Sätze, wie Kurz sagte, ich war eingebunden im Sinne von informiert. Und da wird ihm jetzt vorgeworfen, das stimmt nicht, er war viel stärker eingebunden, nämlich hat er die Entscheidung eigentlich getroffen. Und Kurz sagt aber, die eigentliche Entscheidung wurde im zuständigen Gremium getroffen, im Aufsichtsrat. Und formal stimmt das. Jetzt geht die Staatsanwaltschaft her und sagt, im Untersuchungsausschuss ging es ja nicht um das, was im Gesetz steht, denn das weiß jeder, kann ja jeder nachlesen. Sondern die Abgeordneten wollten ja genau den informellen Prozess wissen. Und dadurch, dass Kurz darauf nicht geantwortet hat, hat er nicht vollständig geantwortet und deswegen wahrheitswidrig. Und das ist natürlich eine interessante und schwierige Frage, die letztlich das Gericht klären muss. Dann macht die Staatsanwaltschaft noch etwas. Sie sagt, wenn Kurz etwas konkret gesagt hat, was formal stimmt, dann kommt es aber nicht nur auf den Wortlaut an, den er gebraucht hat, sondern es kommt auf den Bedeutungsgehalt an. Das scheint ein juristischer Begriff in Österreich zu sein. Sie haben es dann umgangssprachlich mit Gesamtbild übersetzt. Ich habe mir das Zitat vom Ankläger aufgeschrieben. Wenn wir auf wortreiche, teilweise ausweichende Antworten kommen, ist eine Verdichtung des Gesagten erforderlich. Und in der Zusammenschau habe also Kurz gesagt, dass er keinen Einfluss genommen habe und vor der Bestellung nicht mit Schmid gesprochen habe. Und Kurz wiederum sagt, das unterstellen die mir, legen sie mir in den Mund, aber stimmt nicht. Ich habe ausdrücklich im Ausschuss gesagt, ich habe mit Schmid gesprochen, auch schon vor der Bestellung. Nur die letzte Entscheidung hat der zuständige Finanzminister über die Aufsichtsräte und der Aufsichtsrat dann über den Schmid getroffen. Das ist ungefähr die Grundkonstellation.
Und es gibt ja noch diese, naja, berühmte SMS-Nachricht, könnte man sagen. Die erwähnen die Ankläger auch, richtig?
Also ein Chatverlauf. Thomas Schmid schreibt, wir befinden uns jetzt relativ kurz vor seiner Bestellung als ÖBAG-Chef. Da schreibt Schmid an Kurz, sozusagen schon mit Blick auf seinen künftigen Posten, obwohl er den formal noch nicht hat, mach mich bitte nicht zu einem Vorsitzenden ohne Mandate. Und daraufhin schreibt Kurz ihm zurück, kriegst eh alles, was du willst. Und Thomas Schmid recht klebrig antwortet, ich liebe meinen Kanzler. Danke, Sebastian. Und man tauscht dann so Bussi-Emojis und so. Also diese Chats wirken sehr klebrig und irgendwie auch kindisch oder so schulhoffreundschaftlich und haben deswegen politischen Mordsaufsehen natürlich erregt. Ich liebe meinen Kanzler. Da wurden dann Lesungen im Burgtheater aufgeführt, in denen diese absurden Chats vorgelesen wurden. Aber man darf nicht vergessen, das ist eine interne Kommunikation, die natürlich nie für die Öffentlichkeit bestimmt war. Insofern ist vielleicht der vertrauliche Umgangston entschuldbar. Aber worauf jetzt rechtlich ankommt, Kurz hat das jetzt so erklärt, Schmid sei eben der aussichtsreichste Kandidat gewesen für den Posten des ÖBAG-Chefs. Und das war er sicher. Das stand schon in Zeitungen, dass Schmid aussichtsreichste Kandidat ist. Eigentlich der einzige, glaube ich. Und Schmid habe in dem Moment, in dem er das erreicht zu haben glaubte, wollte er noch mehr. Er wollte Aufsichtsratschef in allen Gesellschaften, deren Beteiligung die Republik Österreich hält. Und das ist nicht wenig. Da reden wir von Beteiligungen in Höhe von 20 bis 30 Milliarden Euro, je nachdem, welchen Zeitpunkt wir nehmen. Und das geht um Unternehmen wie die OMV, das ist ein Mineralölkonzern, der Mineralölkonzern in Österreich, Gas vor allem. Und um die Casinos, die berühmten, um die Telekom und weitere Beteiligungen. Also es geht da um wichtige Staatsbeteiligungen. Der Schmid wollte, sagt Kurz, überall in den Aufsichtsrat, und zwar als Aufsichtsratschef. Und das hätte er Kurz für keine gute Idee gehalten und hätte deswegen, kriegst eh alles, was du willst, in dem Sinne gemeint, du wolltest ÖBAG-Chef werden und damit sei jetzt mal zufrieden. Mehr geht's nicht. Und Kurz sagt, das hätte der Schmid dann schon durchaus so verstanden.
Was halten Sie von dieser Erklärung und auch von der Erklärung, die er dann noch geliefert hat, nachdem ihn der Richter gefragt hat, was denn diese drei Kuss-Emojis dann sollten?
Ich halte es für plausibel, denn dass Schmid Aufsichtsratsposten haben wollte, ist belegt. Und die Kuss-Emojis, ja Gott, also wenn man jetzt anfängt, Kuss-Emojis zu interpretieren, heißen die jetzt, lass mich in Frieden mit weiterem oder heißt das, ich liebe dich oder heißt das, nimm meine Abfuhr nicht so ernst, ich mein's ja gut mit dir. Also auf dieser Grundlage solcher Interpretationen würde ich niemanden ins Gefängnis werfen wollen.
Sie haben jetzt schon kurz ein bisschen beschrieben, wie Kurz sich verteidigt. Wie ist er denn bisher aufgetreten? Er ist ja ein sehr selbstbewusster Typ. Also wie ist er aufgetreten und was waren seine anderen Argumente noch, mit denen er sich bisher verteidigt hat? Er scheint ja sehr lange gesprochen zu haben.
Kurz hat lange gesprochen. Alle Angeklagten kriegen erstmal Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Anschließend fragt der Vorsitzende Richter, ist ein Einzelrichter, nach konkreten Punkten, die ihn interessieren. Und dann ist die Staatsanwaltschaft an Bord, wobei die Staatsanwaltschaft bei Kurz insofern auf Eis lief, als er keine einzige Frage von denen beantwortet hat. Da hat er von seinem Recht als Angeklagter Gebrauch gemacht, zu schweigen, weil er höchstes Misstrauen gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat und ihr unterstellt. Und ihr unterstellt, dass sie ihn gewissermaßen politisch auf dem Kieker hat. Wie tritt Kurz auf? Ja, aggressiv gegenüber der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Durchaus dominant. Zwei interessante Szenen. Mit Kurz sind ursprünglich noch zwei weitere Mitstreiter angeklagt gewesen. Einmal seine ehemalige Stellvertreterin in der Partei, Bettina Glatz-Kremsner, und Bernhard Bonelli, sein Bürochef, Kabinettschef heißt das hier in Österreich. Während Glatz-Kremsner sich schon sozusagen physisch abgesetzt hat von den beiden, tatsächlich war sie dann teilgeständig und ist schon aus dem ausgeschieden. Er sitzt Kurz mit Bonelli eng beisammen, sucht immer wieder mal das Gespräch mit ihm, auch während der Verhandlung. Und immer ist er derjenige, von dem die Initiative ausgeht. Man geht in den Gerichtssaal rein. Heute Montag, der 23., war Bernhard Bonelli als Angeklagter dran mit der Einvernahme. Trotzdem lässt Bonelli Kurz den Vortritt. Das sind so Kleinigkeiten, in denen man eigentlich schon sieht, dass Kurz immer noch das Heft in der Hand zu halten versucht. Und so hat das auch bei den Aussagen gemacht. Selbst wenn der Richter nachgefragt hat, hat dann kurz gesagt, aber jetzt muss ich noch zu diesem Thema was sagen und das ist mir noch wichtig. Und der Richter hat manchmal dann mit Nachhaken oder auch Eingreifen verhindern müssen, dass ihm da die Gesprächsführung aus der Hand gleitet.
Also kurz haben Sie ja schon gesagt, wie er diese Nachricht erklärt hat. Was hat er denn noch gesagt zu den Vorwürfen? Auf welche Art hat er sich noch verteidigt?
Es gibt im Grunde zwei Stränge, auf die Kurzverteidigung hinausläuft. Der eine Strang ist, ich habe im Ausschuss nicht gelogen. Ich habe mich auf die formalen, korrekten Abläufe bezogen. Und deswegen ist die Anklage falsch und man muss meinen Wortlaut ernst nehmen und nicht auf irgendwelche Bedeutungszusammenhänge abheben. Und der andere Strang ist, kurz argumentiert, im Ausschuss war die emotionale Stimmung sehr erhitzt, die Befragung war aggressiv, man versucht ihn aufs Glatteis zu führen, Ziel der Fragen war, ihm Falschaussagen zu entlocken, um ihn dann anzuzeigen. Also es ist gewissermaßen der Ausschuss ein Kampfmittel, um die politischen Gegner vor Gericht zu bringen. Und man muss sagen, da hat er insofern was für sich, als es ja genauso gekommen ist. Und diese Argumentation zielt auf einen rechtlichen Ausweg für Sebastian Kurz, nämlich der sogenannte Aussagenotstand. Kurz will nämlich erklären, dass er aus Sorge in der aufgehitzten Atmosphäre damals etwas Falsches zu sagen und dann angezeigt zu werden, auch wegen dieser Ermittlungen, wegen der Casinos, die ich erwähnt habe und viele andere Ermittlungsstränge, die damals aufgenommen wurden. Also aus Sorge in dieser Atmosphäre der strafrechtlichen Verfolgung hätte er versucht, rein formal zu bleiben. Und deswegen könne man ihn Auslassungen nicht ankreiden. Und er habe eben nur versucht, jedes falsche Wort zu vermeiden und sich deswegen auf das rein Formale beschränkt. Und dann gibt es nämlich im österreichischen Recht eine Möglichkeit wegen des Aussagenotstands. Das heißt also, der unter Eid stehende Zeuge hat subjektiv die Sorge, dass er sich strafrechtlichen Ermittlungen aussetzen würde, wenn er bestimmte Antworten gibt. Und deswegen antwortet er anders. Und das würde auch zu einem Freispruch führen. Da hat nun die Staatsanwaltschaft gesagt, sie machen einen Spagat auf zwei Füßen, die nicht mehr zusammengehen, denn entweder sie sagen, es ist wahr, was sie gesagt haben, oder sie sagen, ich habe Aussagenotstand gehabt und deswegen gelogen. Aber beides geht nicht. Hat was für sich. Allerdings kann man sagen, da ja der Angeklagte vor Gericht sich verantworten darf, wie es ihm richtig erscheint, wie der Richter jedes Mal belehrt, kann er erstmal versuchen, es war alles richtig durchzukommen und wenn das nicht greift, kann er immer noch auf das zweite Pferd setzen.
Es gab ja, wenn ich jetzt das mal in Anführungsstriche setze, ein Angebot auch des Vorsitzenden Richters, bei dem es um den Aussagenotstand ging, also sich darauf zu berufen. Das hat ja Kurz aber ausgeschlagen.
Das kann man so eigentlich nicht sagen, denn es stimmt, Kurz beharrt darauf, ich hab nicht falsch ausgesagt, ich habe nicht gelogen. Ich würde sagen, dass diese Argumentation auch auf die Öffentlichkeit zielt. Irgendwie tritt nämlich Kurz, obwohl er aus der Politik ausgeschieden ist und inzwischen als Unternehmer tätig ist, zielt er immer noch sehr stark auf die Öffentlichkeitswirkung seiner Aussagen. Das merkt man auch in der Art und Weise, wie er auftritt, wie er berät ist und so weiter, aus seinem Führungswillen, wie ich vorhin beschrieben habe. Und da möchte er natürlich nicht mit dem Brandmal als Lügner dastehen. Aber andererseits hat er auffällig oft das Wort oder jedenfalls mehrfach das Wort Angst gebraucht. Ich hatte Angst, auch dann Ziel der Strafverfolgung zu werden. Bei der heutigen Befragung von Bernhard Bonelli, seinem damaligen Kabinettschef, ist das noch auffälliger gewesen. Der ist noch deutlicher und erkennbarer. Darauf hinausgewollt, dass er eben Sorge hatte vor strafrechtlicher Verfolgung.
Also genauso wie es jetzt gekommen ist. Wie geht denn dieser Prozess jetzt weiter? Es waren ursprünglich 3 Tage angesetzt, aber die 3 Tage, da sind Sie jetzt schon drüber. Was ist da noch alles geplant?
Die 3 Tage waren festgesetzt, aber es war immer klar, dass es länger dauert, denn die Staatsanwaltschaft hat nicht weniger als 18 Zeugen benannt. Übrigens sehr ungewöhnlich für ein Verfahren, um ein Delikt, das relativ einfach ja aufzuklären ist, hat er nun gelogen oder nicht. Aber es ist eben politisch äußerst brisant und deswegen wird das sehr stark verästelt. Also es gibt jetzt noch drei weitere Verhandlungstage, in denen dann Zeugen aufgerufen sind. Als allererstes Thomas Schmid, von dem wir schon oft gehört haben und der inzwischen als Kronzeuge für die Staatsanwaltschaft auftritt. Das heißt, er möchte gerne als Kronzeuge behandelt werden. Zugesagt wurde ihm noch nichts, aber er belastet Kurz in diesem Verfahren und in anderen Ermittlungen, auf die wir vielleicht noch kommen sollten, belastet er ihn, um selber sozusagen milde behandelt zu werden. Kurz Leute sagen, deswegen sind seine Aussagen nicht glaubwürdig. Die Staatsanwaltschaft sagt, die Aussagen stimmen mit anderen Quellen überein und sind deswegen doch glaubwürdig.
Und dann können wir vielleicht auch noch kurz über die Mitangeklagte oder die ehemalige Mitangeklagte, müssen wir ja jetzt eigentlich sagen, Bettina Glatzel-Kremsner, kurz frühere Stellvertreterin, kommen. Denn Sie haben das ja vorher schon kurz erwähnt, die hat das Angebot des Gerichts einer sogenannten Diversion angenommen, so heißt es im österreichischen Strafrecht. Was bedeutet das?
Erstens, man muss teilgeständig sein oder Einsicht zeigen und dann leistet man eine Buße, sei es in Geldform oder mit gemeinnütziger Arbeit. Und dafür gilt man aber als unbescholten, das heißt also, hat keinen Eintrag im Strafregister. Und der Richter hat ihr das angeboten und ihr Anwalt hat es angenommen, die Staatsanwaltschaft allerdings noch nicht. Das heißt, das ist noch nicht rechtskräftig.
Das heißt, es kann auch sein, dass sie dann doch wieder da als Angeklagte sitzt, je nachdem, wie da die Entscheidung ausgeht.
So ist es. Allerdings ist sie jetzt aus diesem Verfahren ausgeschieden. Wenn, dann wäre sie, dann bekäme sie dann ein eigenes Verfahren wieder.
Das heißt, wir haben jetzt nur noch zwei Angeklagte. Aber Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, da könnte noch mehr auf Kurz zukommen. Stichwort Inseraten-Affäre und das ist natürlich auch was, wo Thomas Schmid wieder eine Rolle spielt. Und diese Inseraten-Affäre war ja der Grund für den Rücktritt als Bundeskanzler im Oktober 2021. Was könnte denn da noch kommen?
Also im Grunde kann man sagen, der Vorwurf der Falschaussage im U-Ausschuss, obwohl es kein Kavaliersdelikt ist, die Strafandrohung reicht bis zu 3 Jahren Haft, ist aber doch eigentlich das kleinere juristische Problem für Sebastian Kurz. Erstens sachlich, ich glaube, dass seine Argumentation gute Chancen hat. Und zweitens natürlich auch, was die Schwere des Delikts betrifft. Bei der Inseratenaffäre geht es grob gesagt um folgenden Vorwurf. Sebastian Kurz wollte ÖVP-Chef werden und dann Bundeskanzler, hat aber keine ÖVP-Kasse, weil er will sie erst werden. Sein Vertrauter Thomas Schmid organisiert Umfragen, die Sebastian Kurz nützlich sein könnten. Zum Beispiel, unter wem hätte die ÖVP bessere Chancen? Unter Sebastian Kurz oder unter dem damaligen Parteichef Reinhold Mitterlehner? Und eine klare Mehrheit sagte unter Sebastian Kurz. Das nahm er also als Druckmittel, um Kurz an die Parteispitze zu schieben, um ihm den Weg zu bahnen. Diese Umfragen wurden aber jetzt nicht von Sebastian Kurz bezahlt, der war Außenminister, sondern vom Finanzministerium. Thomas Schmid hat das organisiert und hat die teilweise im sogenannten Omnibusverfahren an Umfragen des Finanzministeriums draufgesetzt oder er hat sie überhaupt rein für Sebastian Kurz in Auftrag gegeben und hat aber dann die Rechnung ans Finanzministerium ausstellen lassen und hat dem Umfrageinstitut auch noch Ratschläge gegeben, wie man die Rechnung dann betiteln soll, damit das irgendwie durchgeht. Und wenn dieser Vorwurf zutrifft und Thomas Schmid als präsumptiver Kronzeuge sagt, das war so, dann wäre das ein Delikt, nämlich Untreue und Vorteilsannahme. Diese Umfragen sollen dann laut Vorwurf, laut den Ermittlungen in einer Boulevardzeitung namens Österreich platziert worden sein. Und die wiederum hat sie mit wohlwollenden und für kurz günstigen Berichterstattungen verbunden und hat dafür Inserate vom Finanzministerium bekommen. Das Finanzministerium, also der Steuerzahler, hat also doppelt für Sebastian Kurz Aufstieg bezahlt. Einmal, indem er Inserate finanziert hat und zum anderen, indem er Umfragen finanziert hat. Die betroffene Mediengruppe hat den Vorwurf strikt zurückgewiesen und auch Sebastian Kurz hat den Vorwurf zurückgewiesen und hat gesagt, dass ein Ding, das Thomas Schmid gemacht hat, ich wusste von den Umfragen natürlich, weil das wurde mit mir abgesprochen, aber nicht von der Art und Weise, wie das finanziert wurde. Damit habe ich nichts zu tun. Und dann gibt es eine zweite Mediengruppe, die der Kronenzeitung, da gibt es ähnliche Vorwürfe in Bezug auf Inseraten und günstige Berichterstattung. Auch die Kronenzeitung hat den Vorwurf zurückgewiesen, den die Staatsanwaltschaft erhebt.
Diese Ermittlungen laufen noch, da ist noch nichts abgeschlossen, geschweige denn, dass es schon eine Anklage gibt. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und wahrscheinlich wird auch der Abschluss dieses Verfahrens abgewartet, nehme ich an.
Also dieses Verfahren, die drei jetzt festgesetzten Prozesstage sind bis Dezember. Vielleicht geht das dann nochmal ins neue Jahr, das wird man dann sehen. Aber dann wird das, glaube ich, relativ schnell abgeschlossen sein. Dann muss man natürlich schauen, ob eine der beiden Seiten Rechtsmittel einlegt. Also bis es rechtskräftig ist, kann das noch dauern. Und politisch gesprochen wird es jedenfalls dauern bis zur nächsten österreichischen Nationalratswahl, die spätestens im Herbst 2024 stattfindet. Also alle, die von einer Rückkehr von Sebastian Kurz träumen oder sie fürchten oder sie erwarten, die liegen, glaube ich, falsch, weil solange das Ding läuft, dieser Prozess, wird er nicht Wahlkampf machen können. Aber dann wird das, glaube ich, relativ bald, dann wird das nächstes Jahr vielleicht zu Ende sein. Wird immer noch lang genug gedauert haben, finde ich, für sein relativ einfach zu ermittelndes Delikt. Also ich finde es schon merkwürdig, dass ein Angeklagter da mehr als 2 Jahre im Ungewissen gelassen wird, bis endlich das Gerichtsverfahren anfängt. Aber die anderen Ermittlungen nach den bisherigen Erfahrungen, die man sonst mit Korruptionsermittlungen in Österreich hat, die werden noch viel länger dauern. Da gibt es ganz viele Beschuldigte, da gibt es Auswertungen. Ich sage nur, das Verfahren aus der Regierungszeit von Wolfgang Schüssel und Karl-Heinz Grasser, der war damals Finanzminister, da geht es um den Verkauf von Bundeswohnungen. Das ist 20 Jahre her und das Verfahren ist immer noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Und um den damaligen Eurofighter-Kauf ist auch noch immer Ermittlungen im Laufen. Das zieht sich sehr lange hin und die lange Verfahrensdauer ist natürlich auch ein Problem, weil Beschuldigte so lange immer als Beschuldigte gelten. Und der Satz, es gilt die Unschuldsvermutung, ist in österreichischen Medien schon fast ein Running Gag, weil er das Gegenteil beim Leser bewirkt, als dass der Wortlaut eigentlich meint.
Vielleicht noch als letzte Frage, diese Vorwürfe oder diese Angriffe von Kurz und von der Verteidigung und ja auch von vielen anderen auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass das ein politisches Verfahren sei und so weiter und so fort. Wie bewerten Sie die?
Erstens, die Staatsanwaltschaft bekommt Anzeigen, die muss sie ernsthaft behandeln und betrachten. Und wenn ein Anfangsverdacht da ist, dann muss sie ermitteln. Das ist also keine politische Aktion. Zweitens, die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat einen sehr starken Ermittlungseifer jetzt an den Tag gelegt bei Vorwürfen wie Falschaussage oder auch Postenschacher, wie die Österreicher sagen, also die politische Vergabe von Posten, auf die Regierung irgendwie Zugriff hat und seien es Aufsichtsräte bei staatsnahen Unternehmen. Und es fällt schon auf, dass bei früheren Regierungen oder als noch große Koalition war und ein sozialdemokratischer Bundeskanzler am Wiener Ballhausplatz saß, nicht ein vergleichbarer Ermittlungseifer an den Tag gelegt wurde. Und das finde ich in der Tat auch, dass das eine schiefe Optik ergibt. Und drittens muss man sagen, ein Problem sind die langen Ermittlungsverfahren, während derer Beschuldigte öffentlich, politisch und eigentlich auch wirtschaftlich natürlich stark geschädigt sind. Und wenn Ermittlungsverfahren dann eingestellt werden, wie zum Beispiel bei Sebastian Kurz, Finanzminister Gernot Blümel und auch vielen anderen schon inzwischen, dann gibt es noch eine kleine Meldung irgendwo. Der Reputationsschaden ist aber da. Und die Staatsanwälte sagen nun, wir müssen ermitteln und die Tatsachen aufklären und ein eingestelltes Verfahren oder auch ein Freispruch ist keine Niederlage für die Staatsanwaltschaft. Und das mag alles sein. Trotzdem nimmt das natürlich in diesem politischen Bereich starken Einfluss auf demokratisch gewählte Regierungen. Das muss man so sehen. Also Sebastian Kurz ist eindeutig demokratisch legitimiert gewesen, musste aber letztlich wegen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zurücktreten. Wenn sich nachher herausstellen würde, dass er in allen Punkten freigesprochen wäre, das ist jetzt noch weit in die Zukunft gedacht, ja, oder auch nur, dass er in 10 Jahren erst verurteilt wird, dann ist aber so lange demokratisch legitimierter Regierungschef praktisch außer Gefecht gesetzt und absolviert. Und da ist schon eine problematische Verquickung zwischen Politik und Justiz, die nicht deswegen schon gegenstandslos ist, weil die betroffenen ÖVP-Politiker die beklagen, sondern das ist ein Problem, das sehe ich schon.
Ja, diese Vorwürfe kennt man, die gibt es immer wieder. Wir erleben das ja in Deutschland hier auch bei Verfahren. Ja, wir werden sehen, was jetzt speziell in diesem Verfahren, in dem Prozess am Ende rauskommt. Herr Löwenstein, Sie begleiten den natürlich weiter. Und vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer, wer sich dafür interessiert und wer das alles nachlesen will, der findet die Texte in Ihrem Autorenprofil und natürlich auch auf der Einspruchseite unter faz.net/Einspruch. Und für heute sage ich erstmal danke, Herr Löwenstein, dass Sie bei uns im Podcast waren.
Danke sehr, hat mich gefreut.
Wir sprechen jetzt über die Pläne zur Einführung eines Stiftungsfinanzierungsgesetzes, also eines Gesetzes zur Finanzierung der parteinahen Stiftungen. Die kennen wir ja, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die der CDU nahesteht, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die der SPD nahesteht, die Heinrich Böll bei den Grünen, Friedrich Naumann bei der FDP, Rosa Luxemburg bei der Linken und eben der Anlass für diese ganze Geschichte, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die der AfD nahesteht. Warum reden wir ausgerechnet heute darüber? Weil vergangene Woche infolge der ersten Lesung dieses Entwurfs, den die Ampelfraktionen gemeinsam mit der Unionsfraktion vorgelegt haben, der Innenausschuss Sachverständige dazu angehört hat. Und die Vorgeschichte dieses Stiftungsfinanzierungsgesetzes, des geplanten, ist die Tatsache, dass es bisher kein Gesetz gibt, in dem festgelegt ist, nach welchen Regeln eigentlich überhaupt Geld des Bundes an diese Stiftungen fließt. Und das, obwohl die Stiftungen im Haushaltsjahr 2023 fast 700 Millionen Euro bekommen haben. Und es ist so, bisher ist es immer so gewesen, seit 1967 jedenfalls, dass der Bundestag, der Haushaltsgesetzgeber ist, darüber entschieden hat. Und dass sich das jetzt ändern soll, ist Folge einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Februar 2023. Da war nämlich die AfD nach Karlsruhe gezogen, weil, wie wir wissen, die Desiderius-Erasmus-Stiftung kein Geld bekommen hat und die AfD sich dadurch benachteiligt sah. Sie hat nämlich also weder nach dem erstmaligen Einzug 2017 in den Bundestag Mittel bekommen, noch nach dem zweiten Einzug 2021. Karlsruhe hat dann eben entschieden, dass die Förderung von politischen Stiftungen erhebliche Auswirkungen hat auf die Chancengleichheit der Parteien und dass Eingriffe in das Recht auf Chancengleichheit grundsätzlich einer gesetzlichen Grundlage bedürfen. Und der Erlass eines Haushaltsgesetzes allein genügt eben nicht. Stefan, dieser Entwurf, wie sieht der denn aus?
Ja, der sieht so aus, dass die Parteien versuchen, die Vorgaben, die Karlsruhe gemacht hat, da umzusetzen. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, im Februar, als das ergangen ist, das Urteil. Man muss ja sagen, es war für die bisherige Praxis eine ziemliche Ohrfeige. Es hatte vorher in der Rechtswissenschaft auch schon etliche Stimmen gegeben, die gefordert hatten, dass es dafür eben eine gesetzliche Grundlage geben muss. Ich war selber bei der Urteilsverkündung dabei und man hat schon so an den Gesichtern der Vertreter der AfD-Stiftung gesehen, dass die ziemlich zufrieden waren mit der Entscheidung und nun natürlich auch auf Geld aus dem Bundeshaushalt hoffen. Die Parteien versuchen das jetzt mit dem Gesetzentwurf zu verhindern und sie haben sich dafür eine ganze Menge an Tricks, kann man sagen, ausgedacht. Also zum einen ist es so, dass die Dauer, die eine Partei im Bundestag vertreten sein muss, die soll verlängert werden. Also nicht wie bisher zwei Wahlperioden, sondern drei Wahlperioden. Das würde die AfD zumindest noch in dieser Wahlperiode ausschließen. Ab der nächsten Wahlperiode wäre das dann kein Hinderungsgrund mehr. Naja, und dann werden halt so verschiedene Kriterien formuliert, die eine Stiftung erfüllen muss. Zum Beispiel muss sie für die freiheitliche demokratische Grundordnung sowie für den Gedanken der Völkerverständigung aktiv eintreten. Ob das der Fall ist, soll dann anhand von Publikationen der Stiftung überprüft werden, auch anhand des Personals. Und sollte die Prägung der Grundströmung, die die Stiftung vertritt, verfassungsfeindlich sein, soll es kein Geld geben. Und auch wenn sie ein extremistischer Verdachtsfall ist, vom Verfassungsschutz als solcher eingestuft wird, ebenfalls nicht, wobei man sagen muss, das ist zumindest bisher bei der Desiderius Erasmus Stiftung auch nicht der Fall, anders als bei der AfD als Bundespartei.
Und die Entscheidung über das Ganze, also ob die Voraussetzung für die Förderung dann vorliegen soll, nach dem Willen dieses Entwurfes, das Bundesinnenministerium. Wobei man sagen muss, über die Gesamthöhe der Förderung soll weiter der Haushaltsgesetzgeber, also der Bundestag, entscheiden. Und da, das jetzt als kleinen Einschub, steht eben drin, dass jede Stiftung zunächst mal 1% des Gesamtbetrages der Sockelförderung erhalten soll und dann bei der Verteilung der anderen Mittel die Ergebnisse der den Stiftungen nahestehenden Parteien bei den letzten 4 Bundestagswahlen zum Maßstab genommen werden. Und da steht drin, dass dadurch dann davon ausgegangen werden könne, dass die politische Grundstimmung hinreichenden Rückhalt in der Bevölkerung hat und ihr eben nicht nur vorübergehende Bedeutung zukommt. Das am Rande, aber man muss sagen, diese geplante Zuständigkeit des BMI war einer der Hauptkritikpunkte in der Anhörung der Sachverständigen im Innenausschuss, denn da ist Kritik insofern geäußert worden, als dass ja dann die Entscheidung darüber in der Hand der Bundesregierung läge, beziehungsweise einer Partei, und das wäre zu politisch.
Ja, den Kritikpunkt kann ich ehrlich gesagt auch gut nachvollziehen, muss ich sagen. Also da will man dann vielleicht auch gar nicht in der Haut des Bundesinnenministers oder aktuell der Bundesinnenministerin stecken. Ich meine, die gehört ja nun mal einer der Parteien an, die den Stiftungen nahesteht. Und wenn die jetzt entscheiden soll, ob eine Stiftung da aus der Förderung rausfliegt, beziehungsweise ob diese Kriterien überhaupt bestehen bei einer Stiftung, ob die für die freiheitliche demokratische Grundordnung aktiv eintritt, ob die für den Gedanken der Völkerverständigung eintritt, dann wird ihr wohl immer, wenn sie sich ablehnend äußert und sagt, eine Stiftung kriegt kein Geld, werden ihr immer parteipolitische Motive unterstellt werden.
Und deshalb ist eben der Vorschlag von unterschiedlichen Sachverständigen, die da gehört worden sind, dass man diese Entscheidung lieber an eine unabhängige Stelle geben soll. Teilweise ist der Vorschlag, das soll die Bundestagspräsidentin entscheiden. Wobei man auch sagen muss, dass nicht alle Sachverständigen verfassungsrechtliche Bedenken hatten. Also da gibt es auch durchaus bei denen, die da gehört wurden, unterschiedliche Meinungen. Aber es gab natürlich noch andere Kritik an diesem Entwurf, und zwar auch dieser Begriff mit der politischen Grundströmung und mit der verfassungsfeindlichen Prägung. Da haben die Sachverständigen die Frage aufgeworfen, ja, wie die zuständige Stelle denn das eigentlich ermitteln soll. Da macht das Gesetz überhaupt gar keine konkreten Vorgaben dazu.
Ja, das ist nicht easy. Wenn man den Gesetzentwurf liest, dann fragt man sich so ein bisschen, was ist damit eigentlich gemeint? Es gibt natürlich Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wo diese Begriffe auch schon vorkommen. Da würde sich dann wohl das Bundesinnenministerium oder, wenn dieser Alternativvorschlag aufgegriffen würde, auch die Bundestagspräsidentin wohl daran orientieren. Jetzt muss man sagen, auch die Bundestagspräsidentin gehört natürlich einer Partei an, und zwar immer der Partei, die die stärkste Fraktion auch noch im Bundestag stellt. Das ist ja so parlamentarischer Brauch. Auch da könnte natürlich dann die Gefahr bestehen, dass auch der vorgeworfen wird, parteipolitische Motive damit einzubeziehen.
Und eine weitere Kritik ist auch diese schwammige Definition oder die überhaupt nicht vorliegende Definition, müsste man eigentlich besser sagen, in dem Entwurf dafür, was eigentlich ein aktives Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung ist. Auch dazu steht da nirgends irgendwo was Konkretes drin. Also wie will man das bemessen dann bei dieser Entscheidung? Das ist eine offene Frage.
Zumal aktives Eintreten ja irgendwie auch mehr verlangt als nur das Bejahen, ne? Das
genau.
Ist nochmal so eine Steigerung.
Genau.
Und da zu sagen, ab wann hat man das sozusagen erreicht, ab wann hat man da, ist man aktiv genug für die freiheitliche demokratische Grundordnung eingetreten, das wird dann ziemlich sicher auch die Gerichte beschäftigen.
Ja, was uns zum nächsten Problem führt, ne?
Ja, das kann man so sagen. Auch das haben die Sachverständigen bemängelt. Der Rechtsweg ist nämlich gar nicht definiert in dem Gesetz. Das bedeutet, wenn man jetzt einfach dieses Gesetz so beschließen würde und eine Stiftung wäre mit der Entscheidung nicht einverstanden, dass sie möglicherweise kein Geld bekommt, dann müsste sie den gesamten Zug durch die Instanzen gehen. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Das könnte man abkürzen. Da gibt es auch Vorschläge. Zum Beispiel hatte der Staatsrechtler Winfried Kluth bei uns im einen Einspruch-Exklusivbeitrag, den ich auch in den Shownotes anhänge, vorgeschlagen, dass doch direkt das Bundesverwaltungsgericht darüber entscheiden solle, weil das dann ein bisschen schneller geht. Naja, es könnte natürlich auch sein, das ist vielleicht so das, was Kritiker auch den Parteien vorwerfen, die dieses Gesetz jetzt eingebracht haben, dass dieser sehr lange Gang durch die Instanzen sogar gewollt ist, um möglichst lange die AfD beziehungsweise die ihr nahestehende Stiftung aus der Finanzierung auszuschließen.
Also, was man sagen muss, es sind ja sehr viele Sachverständige gehört worden. Es waren 11, wenn ich richtig gezählt habe. Und da haben natürlich die Fraktionen dann teilweise auch mehrere benannt. Insgesamt war natürlich schon der Zuspruch grundsätzlich da. Ja, und ich sag mal so, bis auf einen, der von der AfD benannt worden ist, haben auch alle gesagt, im Großen und Ganzen ist das schon so in Ordnung.
Das ist ganz, ganz wichtig festzuhalten. Das war so. Es gibt, glaube ich, nach meinem Gefühl, ich habe ja auch mit vielen Rechtswissenschaftlern immer wieder Kontakt, auch so eine Art Erleichterung, dass jetzt endlich der Bundestag das Thema mal angeht und auf Karlsruhe da auch reagiert. Das muss man ganz klar festhalten. Die Kritikpunkte, die wir hier genannt haben, sind natürlich eher Detailkritik, auch immer wieder schon bei uns auf Einspruch angebracht. Auch Markus Ogorek, der auch als Sachverständiger geladen war, hatte schon vor einigen Monaten seinen Vorschlag mit dem Bundestagspräsidenten da eingebracht in Einspruch exklusiv, was ja unsere Abonnenten oder die, die es werden wollen, unter fatz.net/Einspruch testen kann man das ja ganz schnell werden, dann auch nochmal nachlesen können. Es gibt aber schon auch fundamentale Kritik und ein fundamentaler Kritiker, der ist uns auch ganz gut bekannt, Anna.
Ja, das ist unser Einspruch-Podcast-Kollege Patrick Barners.
Ja, der hat im Feuilleton eine ziemliche Abrechnung mit diesem Gesetzentwurf geschrieben. Anders kann man es nicht sagen. Auch den Artikel hänge ich natürlich nochmal an die Shownotes dran. Patrick Barners ist ja ein harter Kritiker der AfD, hat dazu auch ein Buch veröffentlicht. Also er steht wirklich nicht im Verdacht, dieser Partei in irgendeiner Weise nahezustehen. Ganz im Gegenteil, er hat auch in dem Feuilleton-Beitrag nochmal sehr deutlich geschrieben, dass aus seiner Sicht die AfD durchaus auch rassistische Konzepte verfolgt. Er hatte aber auch zu bedenken gegeben, dass ganz so einfach mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung das eben nicht ist. Die AfD macht zwar in Teilen den Parlamentarismus verächtlich, tritt aber dafür ein, Volksgesetzgebung zu stärken, also mehr Volksabstimmungen zu etablieren. Das für sich genommen ist nicht verfassungswidrig. Und Patrick Barners hat so ein bisschen die Sorge, dass es sich die Parteien mit diesem Gesetz zu einfach machen und am Ende dann vielleicht in Karlsruhe abermals die AfD einen Erfolg erringen könnte.
Ja, das ist jetzt die große Frage. Man wird jetzt natürlich sehen, welchen Weg dieser Entwurf weiter nimmt, ob er angepasst wird, wie er angepasst wird. Aber eins ist klar, die AfD hat ja schon gesagt, sie werden auf jeden Fall nach Karlsruhe ziehen, weil unter anderem auch die ganzen Stiftungen, die ich vorher jetzt vorgetragen habe, eben bis auf die Desiderius Erasmus Stiftung auch alle namentlich erwähnt sind in diesem Gesetz.
Und eine sogar noch dazu, die hast du vergessen, die Hans-Seidel-Stiftung von der CSU, die ist auch dabei. Also
richtig. Wirklich
alle, die bisher Kohle bekommen, genau. Nur halt die Desiderius Erasmus Stiftung.
Deshalb ist das eigentlich jetzt schon klar, dass die Sache in Karlsruhe landen wird und Karlsruhe dann wieder gucken wird, was der Bundestag daraus gemacht hat.
Und das könnte ziemlich schnell der Fall sein, denn die Abstimmung über das Gesetz ist schon für den 10. November terminiert. Es wird natürlich spannend, ob die Parteien jetzt nochmal die Anregungen der Sachverständigen aufnehmen. Unsere Hörer und vor allem auch die Leser der FAZ-Einspruch-App werden da natürlich auf dem Laufenden bleiben.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Das Bundesverfassungsgericht hat am vergangenen Freitag einen Kammerbeschluss zur Durchsuchung des Lehrstuhls eines Rechtspsychologen bekannt gegeben. Der Forscher hatte vor gut 3 Jahren eine Studie mit Untersuchungsgefangenen durchgeführt und ihnen Vertraulichkeit versprochen. Dieses Versprechen konnte er nicht einhalten, denn eine Ermittlungsrichterin ordnete die Beschlagnahme der Forschungsdaten bezüglich eines der Studienteilnehmer an. Der betroffene Professor wehrte sich erfolglos vor dem Oberlandesgericht München gegen die Durchsuchung und erhob dann Verfassungsbeschwerde. Karlsruhe nahm diese Verfassungsbeschwerde wegen eines Fristversäumnisses nicht zur Entscheidung an, beanstandete aber am Freitag, dass das Oberlandesgericht, das die Durchsuchung gebilligt hatte, die Forschungsfreiheit nicht ausreichend berücksichtigt habe. Über diese Entscheidung spreche ich nun mit Professor Arthur Kreuzer. Er war Direktor des Instituts für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen, hat zu dem Thema auch einen Gastbeitrag auf FAZ-Einspruch geschrieben, schon im vergangenen Februar. Guten Morgen, Herr Professor Kreuzer.
Guten Morgen, Herr Klenner.
Herr Professor Kreuzer, bevor wir konkret auf den Beschluss aus Karlsruhe eingehen, würde ich gern zunächst noch mal mir die Tätigkeit des Professors anschauen, dessen Lehrstuhl da ja durchsucht wurde. Womit hat sich der Rechtspsychologe Marc Stemmler denn so grob mit seiner Forschung beschäftigt?
Er hat ein sehr sensibles Thema angegriffen, nämlich Islamismus und Stärkung des Islamismus unter Strafgefangenen in Haftanstalten. Das gesamte Thema Islamismus und vor allem Verhalten von Inhaftierten, wegen islamistischer Delikte Inhaftierten, ist außerordentlich sensibel und es ist ungeheuer schwer, in der Forschung überhaupt Daten dazu zu gewinnen, Einsichten zu gewinnen. Man ist darauf angewiesen, dass selbst Betroffene, und seien es eben Straftäter und Gefangene, Auskunft geben über die Hintergründe ihres Denkens, ihres Lebens. Warum sind sie überhaupt zu diesen Gruppierungen gestoßen? Was geschieht da? Was haben sie selbst gemacht? Es ist also ein Bereich, in dem man darauf angewiesen ist, dass man volle Verschwiegenheit gewährleisten kann, dass nichts über die Person konkret nach draußen gelangt, vor allem, dass dieses Interview keinerlei Rückwirkungen hat auf das konkrete Strafverfahren, das gegen diese Interviewpartner läuft. Und dieses Vertrauen ist gebrochen worden durch den Eingriff der Justiz.
Warum ist diese Vertraulichkeit so wichtig, um Erkenntnisse zu bekommen?
Ich habe selbst ja viel Forschung durchgeführt zur Drogenkontrolle, aber auch zur Drogenabhängigkeit, aber auch zu polizeilicher Strafverfolgung. Wir haben teilnehmende Beobachtung bei Strafverfolgungseinrichtungen gemacht, etwa bei Streifengängen oder Inhaftierungen durch Polizei. Wir haben Interviews mit Experten bei Polizei und Justiz geführt. Vor allem haben wir vertrauliche Intensivinterviews bei Untersuchungshaftgefangenen und strafgefangenen Drogenabhängigen und bei Drogenabhängigen in der Therapie und in der Drogenszene durchgeführt. All das ging immer nur, wenn wir von vornherein klarstellten, kein Sterbenswörtchen wird von uns nach außen über die konkreten Personen gelangen. Niemand muss sich befürchten, dass dieses Interview für ihn selbst Nachteile haben kann. Und ich werde das immer bei der Justiz auch durchsetzen, sollten die in Versuchung kommen, mich als Zeugen zu laden. Auch Beschlagnahmen durch die Justiz, das ist Gott sei Dank immer von mir verhindert worden. Das ist nie passiert, aber schon deshalb, weil es kein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht ausdrücklich für solche empirische Forscher gibt, hat man es schwer in der Forschung und ist schon viel Forschung unterblieben. In den Interviews mussten wir auch immer wieder, wenn wir merkten, es kommen Bedenken auf, man fürchtet etwas Peinliches oder etwas, was mit Strafverfolgung zu tun haben könnte, zu sagen, da mussten wir immer wieder darauf pochen, wir sagen nichts und das Interview ist total vertraulich. Und so geht es aller kriminologischen Forschung, die mit Straftaten, Straftätern, Strafverfolgung zu tun hat. Das hat das Verfassungsgericht ja auch selbst anerkannt.
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja in der Tat so ein bisschen zweiseitig entschieden. Auf der einen Seite wurde die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Auf der anderen Seite wurde aber in der Tat ein gravierender Eingriff durch die Ermittlungsrichterin in die Forschungsfreiheit gerügt. Wer ist denn jetzt eigentlich Sieger dieser Entscheidung? Es ist ja irgendwie so ein zweiseitiger Beschluss.
Es ist wirklich zweiseitig. Einerseits muss man sagen, leider, in der Sache ist nicht entschieden. Das heißt, die Entscheidung, die angegriffen worden ist vom Oberlandesgericht München, gilt weiter. Das heißt, der Professor muss sich darauf stützen, dass seine Unterlagen rechtens beschlagnahmt worden sind. Andererseits sagt das, wir sprechen von einem obiter dictum, sagt das Verfassungsgericht in dieser Kammerentscheidung. Übrigens müssen wir zur Sache selbst etwas ausführen. Und was es dann ausführt, ist eine Art Ohrfeige für das Oberlandesgericht. Es sagt, wäre nicht dieses Hindernis formal gewesen, Fristversäumnis, dann hätten wir wohl sicher die Entscheidung des Oberlandesgerichts aufgehoben. Aber die Entscheidung ist eben nicht aufgehoben. Und daraus entsteht die große Schwierigkeit für künftige Forscher in diesem Bereich, dass sie ihren Probanden, den Interviewpartnern, nicht volle Verschwiegenheit so zusagen können, dass sie sagen können, das ist rechtlich anerkannt und das Verfassungsgericht hat so entschieden. Man kann nur sagen, wahrscheinlich würde bei einem Eingriff in letzter Instanz das Bundesverfassungsgericht einen solchen Eingriff für verfassungswidrig erklären, aber eben nur wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass es immer nur eine Einzelfallentscheidung ist, eine Einzelabwägung, die vorgenommen werden muss zwischen dem Recht auf Forschungsfreiheit und dem Recht des Staates, eine sinnvolle, effektive Strafverfolgung zu betreiben. Und jedes Gericht könnte in jedem anderen Fall wieder sagen, ja, hier liegen die Dinge aber ganz anders. Wir haben die Erwägungen so und so angestellt. Wir haben zu Lasten der Forscher entscheiden müssen. Also, es ist weiterhin eine völlig unklare Lage. Man kann dem Probanden vor einem Interview nicht schwarz auf weiß zeigen, so hat das Verfassungsgericht entschieden. Oder so hat jetzt endlich der Gesetzgeber ein Zeugnisverweigerungsrecht in der Strafprozessordnung für solche Forscher entschieden. Alle anderen betroffenen Berufsgruppen, die auch mit solchen prekären Lagen zu tun haben, wie zum Beispiel Ärzte oder Rechtsanwälte oder auch die Drogenberater, haben inzwischen ein solches Zeugnisverweigerungsrecht im Gesetz, auf das sie sich immer wirksam stützen können. Nur wir empirischen Forscher haben das nicht in einem Bereich, und das hat das Verfassungsgericht auch gesagt, der sehr wichtig ist, gerade für die Grundlagen für eine evidenzbasierte Kriminalpolitik, für auch Kriminalprävention. Das heißt, ein Forschungsbereich, der wichtig ist, auch für Erkenntnisse, auf die sich später die Strafverfolgung stützen kann, damit sie wirksame, sinnvolle und durch die Wirklichkeit auch gedeckte Entscheidungen treffen kann.
Jetzt ist ja dieses Zeugnisverweigerungsrecht bisher in der Tat nicht in der Strafprozessordnung enthalten. Es gab aber immer wieder, auch in vergangenen Jahrzehnten, schon Forderungen, dieses Zeugnisverweigerungsrecht auch für Forscher aufzunehmen. Das hat der Gesetzgeber nie gemacht. Sie haben eben schon auch aus Ihrer eigenen Praxis geschildert, dass eben theoretisch dann auch eine Beschlagnahme von Forschungsdaten immer möglich gewesen wäre, auch wenn Ihnen das an Ihrem Lehrstuhl gelungen ist, zu verhindern. Muss man aber nicht so eine Entscheidung des Gesetzgebers dann auch akzeptieren? Ist es da nicht ein bisschen unredlich, so durch die Hintertür dann quasi über ein Grundrecht, in dem Fall über die Forschungsfreiheit, dann im Einzelfall doch noch ein Zeugnisverweigerungsrecht hinein zu interpretieren, wie es ja so ein bisschen in dem Beschluss in Karlsruhe zumindest anklingt.
Ja, es ist eine Unterlassungssünde des Gesetzgebers. Viele Gremien und viele Forscher, ich selbst auch, haben immer wieder an den Gesetzgeber appelliert, das Zeugnisverweigerungsrecht ausdrücklich für empirische Forscher im Gesetz festzuhalten und auch entsprechend der Regelung bei den Drogenberatern, daran habe ich auch sehr mitgewirkt, dass es dazu kam, eine Regelung zu schaffen, die die Grenzen aufzeigt. Also unter welchen Voraussetzungen kann sich eine Forscherin, ein Forscher auf ein Zeugnisverweigerungsrecht stützen? Zum Beispiel, es muss ein gültiger, geprüfter Forschungsplan vorliegen. Die Forschungsstudie muss an einer Hochschule durchgeführt werden oder an einer anerkannten Forschungsstelle. Es muss unter Kontrolle, wissenschaftlicher Kontrolle stehen. Solche Grenzziehungen müsste der Gesetzgeber vornehmen. Aber trotzdem kann es im Einzelfall auch jetzt ein Zeugnisverweigerungsrecht für Forscher gegenüber der Justiz, das unmittelbar aus der Verfassung folgt, weil es eben die Garantie in Artikel 5 Grundgesetz gibt der Forschungsfreiheit. Und dann muss man, das kann kollidieren mit den Anliegen einer wirkungsvollen Strafverfolgung, dann muss man, das hat das Verfassungsgericht auch in diesem obiter dictum ausgeführt, dann muss man eine Abwägung nach Verhältnismäßigkeit vornehmen, im Einzelfall, wenn es zum Streit kommt, zwischen den Belangen der Strafverfolgung und den Belangen der Forschung. Und im Einzelfall kann es dann zu einem Zeugnisverweigerungsrecht kommen. Und da hat das Verfassungsgericht auch gesagt, in solcher sehr empfindlichen, auf Vertraulichkeit fußenden Forschung, etwa kriminologischer Dunkelfeldforschung, ist es in der Natur der Sache liegend, dass man sich hier auf ein Schweigerecht stützen muss. Das heißt, man kann sagen, über diesen entschiedenen Einzelfall hinaus lässt sich auch aus der Verfassung herauslesen, interpretieren, dass in entsprechenden Forschungsangelegenheiten so auch entschieden werden müsste zugunsten der Forscher. Aber das ist ein sehr schwankendes Gelände, weil es eben immer Einzelfallentscheidungen sind und die Justiz jeden Einzelfall auch mal wieder anders beurteilen kann, als wir das als Forscher tun oder als es etwa jetzt das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung getan hat. Denn, wie gesagt, es ist ja keine Entscheidung in der Sache durch das Verfassungsgericht, sondern nur, man kann sagen, ein Wink mit dem Zaunpfahl an den Gesetzgeber, eine nötige Klärung zu schaffen in der Abwägung, aber auch ein Wink an die Justiz, seid mal vorsichtig mit solchen Eingriffen in Forschung, die auf Verschwiegenheitszusagen beruht. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr dann bei uns am Verfassungsgericht letztlich scheitert.
Ja, jetzt haben wir diese Abwägung im Einzelfall bisher. Sie sagen jetzt, es gibt einen Wink an den Gesetzgeber, generell da was in der Strafprozessordnung zu ändern, und haben eben als Vergleich auch die Situation der Drogenberater angesprochen, wo es ja schon ein Zeugnisverweigerungsrecht gibt. Ich frage mich so ein bisschen, ist das wirklich mit Forschern in der Kriminologie vergleichbar? Wir hatten ja jetzt in dem vorliegenden Fall einen Forscher, der mit Islamisten gearbeitet hat. Islamisten befinden sich ja sozusagen in dem Kriminalitätsspektrum, wenn es zumindest einen Terrorismusverdacht gibt, doch in einem anderen Kriminalitätslevel als Drogenabhängige. Vergleichen Sie da nicht Äpfel mit Birnen?
Ja und nein. Es ist natürlich ein ganz anderes Gebiet. Also Terrorismus und Islamismus sind von den Dimensionen her noch viel größer oder zumindest noch komplexer. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, das zeigt auch der konkrete Fall, der Verdacht, der Bestand, ist ja sehr, sehr vage gewesen. Bei Drogenabhängigen sind die Beweise meist sehr eindeutig. Aber bei Einstellungen der Menschen. Haben sie eine terroristische oder islamistische Einstellung? Fühlen sie sich an Aufträge einer Gruppe gebunden oder nicht? Ist es sehr viel schwerer, Beweis zu führen. Und selbst in diesem Fall, in dem man ja eigentlich durch die Beschlagnahme überhaupt erst an Daten gelangen wollte, mit denen man dann den Tatverdacht stärken kann, dass jemand tatsächlich früher im Ausland für eine islamistische Organisation tätig geworden ist. In solchen Fällen kann Forschung ja nicht eine juristische Beweisführung ersetzen, ist also nur ein ganz unwesentlicher Beitrag. Also da liegt es eigentlich wieder anders als bei Drogenabhängigen. Einerseits ein viel stärker bedeutsames Kriminalitätsfeld, andererseits eine viel schwierigere Beweisführung und eine sehr schwierigere Folgerung aus solchem Forschungsmaterial auf tatsächliches Verhalten der Menschen. Es hat ja auch im konkreten Fall nicht gereicht für eine Verurteilung.
Wo würden Sie denn die Grenze ziehen? Soll es ein Zeugnisverweigerungsrecht für alle Kriminologen geben oder für alle Rechtswissenschaftler oder gar für alle Forscher? Wo ist die Grenze?
Also dieses Recht gibt es, aber ein Zeugnisverweigerungsrecht für alle Forscher einzuführen wäre abwegig. Da könnte sich jeder als Forscher ausgeben, da könnte auch ein Journalist sagen, ich mache jetzt mal Forschung. Und dann wäre er schon im Bereich des Zeugnisverweigerungsrechts. Das kann nicht sein. Deshalb muss es wie bei den Drogenberatern Grenzen geben. Wo die zu ziehen sind, das ist schwer zu sagen. Das ist eben die Aufgabe, das hat das Verfassungsgericht ja auch gesagt. Da hat das der Gesetzgeber ein Ermessen. Das ist Aufgabe des Gesetzgebers, Grenzen zu ziehen. Ich hatte ja gesagt, man könnte voraussetzen, dass durch eine einschlägig befähigte Institution geprüfter Forschungsplan vorliegt, der auch die Methodik darstellt, der auch die Fragen der Verschwiegenheit und der Verschwiegenheitszusagen darstellt, der auch die Ziele der Forschung darstellt. Und es muss ein Projekt sein, das in einer Forschungsinstitution durchgeführt wird, die anerkannt ist, beispielsweise geprüft ist durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder durch irgendeine Behörde, die diese Untersuchung unterstützt. Oder wenn es eine Dissertation, eine Doktorarbeit an der Universität ist, dass ein Betreuer da ist, der auch gewährleisten kann, dass dieses Recht, dieses Verfassungsrecht im konkreten Fall dann Zeugnisverweigerungsrecht nicht missbraucht wird. Also es muss eine Beschränkung vorgeben auf zumindest empirisch kriminologische Forscher, wenn sie es, und das gehört dazu zu der Prüfung, wenn sie es zu tun haben mit einem Feld, in dem man auf Vertraulichkeit angewiesen ist.
Aber sind wir dann nicht am Ende doch wieder bei einer Einzelprüfung? Also genau bei dem Punkt, den Sie eigentlich vermeiden wollen. Weil wenn man diese ganze Fülle an Kriterien hat und das bei jedem Forschungsprojekt dann schauen muss, ob das gesetzlich passt, dann ist es am Ende ja doch eine Einzelfallprüfung.
Es wird immer noch ein zu klärender Bereich bleiben, aber sozusagen der Abwägungsbereich ist eingegrenzt und die Maßstäbe sind geklärt. Das haben wir ja auch bei anderen, das haben wir ja auch bei der Drogenberatung. Es muss geklärt werden, ob jemand in einer anerkannten Drogenberatungsstelle tätig ist und so weiter. Auch die konkrete Tätigkeit muss mit dieser Vertraulichkeit zu tun haben. Aber das engt die Einzelfallentscheidung schon sehr ein. Es bleibt nur noch ein geringer Bereich des Ermessens und der Unsicherheit. Der Gesetzgeber kann eben nicht Einzelfälle klären. Er muss nur den Rahmen angeben und der muss sehr viel enger gesetzt sein, als es bisher ist. Es ist auch von der Justizwürde immer wieder, das war auch bei der Drogenberatung so, gesagt worden, damit verlieren wir wesentliche Einsichten in einen wesentlichen Kriminalitätsbereich, wenn sich Drogenberater auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen können. Das Gleiche wird man dann bei kriminologisch-empirischen Forschern sagen. Aber wenn diese Kriterien, die ich genannt habe, eingehalten werden, dürfte es bundesweit nur um allenfalls ein paar hundert Studien gehen, die wirklich in dieser Weise auf Verschwiegenheit angewiesen sind und wo den Forschenden ein Zeugnisverweigerungsrecht zugebilligt würde. Dagegen ist bei der Drogenberatung, da sind es Tausende, die davon betroffen sind als Drogenberater und Beraterinnen. Und bei den Ärzten sind es Zehntausende und bei den Anwälten und bei anderen Berufen, die ein ausdrückliches Zeugnisverweigerungsrecht haben, sind es Zehntausende oder gar Hunderttausende, die dieses Recht haben. Also es ist ein sehr geringer Bereich, der betroffen ist und der Justiz dann ein wenig Erkenntnisse eingrenzt. Dagegen hat aber das Verfassungsgericht mit Recht vorgehoben, diese Forschung insgesamt zu unterstützen, auch rechtlich, kommt indirekt der Kriminalpolitik und der Justiz zugute.
Wenn man sich dieses ganze Verfahren anguckt, dann kann man ja, wenn man es negativ wendet, auch sagen, es gibt eigentlich keine Gewinner. Das Oberlandesgericht München hat eine Ohrfeige bekommen, wie Sie es vorhin formuliert haben, und der Forscher hat immer noch keine Klarheit, zumindest nicht mit letzter Bestimmtheit für seine künftige Forschung. Könnte es sein, dass Kriminologen und Juristen generell zwei unterschiedliche Sprachen sprechen und für ihre jeweiligen Forschungsfelder auch nur begrenztes Verständnis aufweisen?
Ja, es ist in der Tat. Die Entscheidung ist ein Fortschritt, insofern als der Gesetzgeber jetzt indirekt einen Auftrag erhalten hat. Also der Justizminister Buschmann müsste sich sehr schnell um einen Entwurf für ein solches Gesetz bemühen, und dafür gibt es ja schon Vorlagen. Das ist ja schon lange erörtert. Andererseits muss sich die Forschung wieder zurückgeworfen fühlen, denn jetzt muss man, wenn man ehrlich ist, bei jedem sehr sensiblen Thema den Interviewprobanden sagen, rechtlich ist wirksam schon mal eingegriffen worden. Es ist schon mal, sind Forschungsunterlagen beschlagnahmt worden aus solchen Interviews. Es ist eine ungewisse Lage. Das heißt, es ist nochmal bestätigt worden, dass die Rechtslage nicht gesetzgeberisch geklärt ist.
Ja, ich meinte jetzt eher so, um zu verstehen, wie es überhaupt auch zur Entscheidung des Oberlandesgerichts München kommen konnte, könnte es sein, dass vielen Richtern und vielen Juristen der Wert der kriminologischen Forschung einfach nicht so bewusst ist, weil man ja im normalen Jurastudium in der Regel auch nicht empirisch arbeitet.
Ja, das ist genau so. Das habe ich auch sehr deutlich früher schon ausgeführt. Ich habe von einer Betriebsblindheit der Richter am Oberlandesgericht gesprochen. Es ist leider so, dass die Kriminologie in der juristischen Ausbildung nicht überall eine große Rolle spielt. Manche haben sogar Vorbehalte gegenüber der Kriminologie. Das ist ja nicht Juristerei, das ist mehr Sozialwissenschaft. Und gerade das ist ja unser Bemühen als Kriminologen. Alle Juristen, vor allem Justizjuristen, auch sensibel zu machen über die Wirkungen ihres Entscheidens. Und hier fehlte es an einer Sensibilität, an einer Kenntnis von Forschung, von Forschungsmethodik. Den Richtern war überhaupt nicht bewusst, und das hat das Verfassungsgericht ja auch herausgestellt, was dieser Eingriff in die Forschungsfreiheit dieses Erlanger Professors für die gesamte Forschung dieses Professors, aber auch aller Forscher bundesweit bedeutet. Und es hat damit die Finger in die Wunde gelegt. Seit Jahrzehnten können wir empirische Forschung nur sehr schwer aus diesen rechtlichen Gründen eines Hindernisses durchführen. Es ist viel Forschung, die in angelsächsischen Ländern selbstverständlich ist, bei uns unterblieben und unterbleibt auch jetzt noch aus Befürchtungen, dass eine Verschwiegenheitszusage entweder nicht gültig gegeben werden kann oder aber letztlich doch durchbrochen wird durch Justiz.
Dann ist es möglicherweise ja auch ein Ansatz, darüber nachzudenken, den Ausbildungsanteil der empirischen Forschung vielleicht ein bisschen zu erhöhen, das auch im Jurastudium ein bisschen zu ändern. Das ist dann natürlich eine andere Baustelle. Für heute haben wir erstmal einen Blick auf die Entscheidung, auf den Beschluss der Kammer des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen Freitag zur Durchsuchung eines Lehrstuhls eines Rechtspsychologen genommen. Ich bedanke mich bei Professor Arthur Kreuzer. Er war Direktor des Instituts für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen, hat zu dem Thema auch einen Gastbeitrag für FAZ Einspruch geschrieben, den ich in die Shownotes dranhänge. Vielen Dank, Herr Professor Kreuzer.
Ich danke auch Ihnen.
Unser gerechtes Urteil ist diese Woche eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von der vergangenen Woche. Es geht darin um einen deutschen Piloten, der bei der Fluggesellschaft Lufthansa CityLine arbeitet, und zwar in Teilzeit. Er hat dort eine 90%-Stelle und in seinem Arbeitsvertrag steht, dass er eine Grundvergütung bekommt, die sich an der Flugdienstzeit orientiert. Und dann, das ist der springende Punkt, um den es hier geht bei dieser ganzen Geschichte, gibt es einen Bonus, möglicherweise einen Bonus, wenn dieser Pilot oder die Piloten allgemein eine bestimmte Zahl an Flugstunden im Monat leisten, wobei Schwellenwerte überschritten sein müssen, die vertraglich festgelegt sind. Und diese Schwellenwerte sind bei der Teilzeit genau gleich wie bei Piloten in Vollzeit. Die sind im Tarifvertrag festgelegt, da gibt es 3 Stufen. Bei Kurzstreckenflügen sind die Stufen 106, 121 und 136 Flugstunden im Monat und bei Langstreckenflügen 93, 106 und 120. Und dieser Pilot, der dagegen vor Gericht gezogen ist, findet, dass diese Schwellenwerte herabgesetzt werden müssten im Verhältnis zu seiner Teilzeit und dass er dann einen Anspruch auf den entsprechenden Bonus hat. Er verlangt auch rückwirkend die Differenz ausgezahlt zu bekommen seit Dezember 2014 bis November 2018. Und dieser Rechtsstreit, der hat eigentlich vor dem Arbeitsgericht in München begonnen, ist dann zum Landesarbeitsgericht gegangen und schließlich zum Bundesarbeitsgericht. Und das Bundesarbeitsgericht hat die Sache dem EuGH vorgelegt mit einem Vorabentscheidungsersuchen, das es dahin gerichtet hat, und hat darin die Frage gestellt, ob eine nationale Regelung gegen das Unionsrecht verstößt, also ob es sich um eine verbotene Diskriminierung im Sinne des Unionsrechts handelt, wenn nach dieser Regelung ein Teilzeitbeschäftigter die gleiche Zahl an Arbeitsstunden wie ein Vollzeitbeschäftigter leisten muss, um eine zusätzliche Vergütung zu erhalten. Und der EuGH hat gesagt, ja.
Ja, der hat ja gesagt. Man fragt sich natürlich ein bisschen, warum wurde der denn damit jetzt überhaupt befasst? Es ist mal wieder so wie häufiger im Arbeitsrecht, dass da ganz viele Regeln ineinander greifen. Es gibt so eine Richtlinie der EU schon von 1997, die regelt die Nichtdiskriminierung von Teilzeitarbeitnehmern. Und diese Richtlinie wiederum wurde dann 2000 ins Teilzeit- und Befristungsgesetz übertragen. Und dann spielt eben auch noch der Tarifvertrag, den du eben schon angesprochen hast, wo dann diese einzelnen Stunden aufgeführt sind, eine Rolle. Und deshalb greifen da eben die Instanzen so ineinander. Und jetzt ging es erstmal darum, dass eben der EuGH sagen musste, na ja, ist denn, wenn man einfach diese Richtlinie zugrunde legt, ist da erstmal eine Diskriminierung gegeben. Und die erste Frage, die er beantworten musste, ist das Ganze überhaupt ein Teilzeitbeschäftigter? Das hat er bejaht, hat aber auch nochmal gesagt, na ja, das wird das nationale Gericht, also das Bundesarbeitsgericht, was sich ja jetzt abermals mit der Frage beschäftigen muss, auch nochmal prüfen müssen. Man wird denken, na ja, das ist doch eigentlich keine so schwere Frage, ob jemand Teilzeitarbeitnehmer ist oder nicht. Bei den Piloten ist es aber schon ein bisschen atypisch, weil die haben aufgrund der Art ihres Beschäftigungsverhältnisses keine feste wöchentliche Arbeitszeit, sondern da wird eben nach diesen Flugstunden abgerechnet. Und es ist so, dass Teilzeitbeschäftigte dann zusätzliche Tage an Jahresurlaub bekommen. Und obwohl das aber so ein bisschen atypisch ist, hat der EuGH gesagt, na ja, eine Teilzeitbeschäftigung liegt wohl vor. Also man hat zumindest eine taugliche Vergleichsgruppe.
Genau, und dann geht es eigentlich auf den Kern der Sache, nachdem das festgestellt ist, und zwar nämlich um die Frage, ist das eine Diskriminierung? Und da hat der EuGH gesagt, dass das Bestehen von den identischen, von denselben Schwellenwerten, an denen dieser Bonus gemessen wird, für die Teilzeitpiloten gemessen an ihrer Gesamtarbeitszeit bedeutet, dass sie einen längeren Flugstundendienst, heißt das dann, haben als die Vollzeitpiloten. Und das hat dann zur Folge, dass die Teilzeitleute, sage ich jetzt einfach mal so flapsig, höher belastet sind und die Voraussetzungen, dass sie den Bonus bekommen, viel seltener erfüllt sind als bei den Vollzeitkollegen. Und daraus folgte eben das Urteil, dass diese Regelung zu einer schlechteren Behandlung der teilzeitbeschäftigten Piloten führt, was gegen das Unionsrecht verstößt.
Ja, für diese Ansicht gibt es auf jeden Fall auch gute juristische Argumente. Also da haben die Richter in Luxemburg schon ordentlich sozusagen auch in den Text der Richtlinie geguckt. Da gibt es ein wunderbares Wort, was da drin steht, und zwar der Pro-Rata-Temporis-Grundsatz. Der Pro-Rata-Temporis-Grundsatz ist natürlich auf das Lateinische zurückzuführen. Ich als ehemaliger Latein-Leistungskursschüler habe mich natürlich gleich gefreut. Es bedeutet im Verhältnis zur Zeit und meint das Prinzip, dass es eben so eine zeitanteilige Verteilung gibt, immer bei Teilzeitbeschäftigten, dass also dann wirklich alles immer im Verhältnis, wo das irgendwie geht, auch herabgesetzt werden muss. Auch diese Schwellenwerte. Die Lufthansa Cityline hatte dagegen argumentiert. Die hatten gesagt, na ja, es dient ja dazu, eine bestimmte Belastung abzufedern. Und diese Belastung, die ist ja für alle sozusagen gleich. Also auch bei dem Teilzeitbeschäftigten ist die erst ab einer gewissen Stundenzahl erreicht.
Ja, das hat den EuGH aber auch nicht überzeugt. Und das wird sich natürlich das Bundesarbeitsgericht auch, naja, anschauen müssen für seine Entscheidung, die es dann letztendlich trifft. Also der EuGH hat gesagt, dass Zweifel daran bestehen, ob diese Festlegung von einheitlichen Grenzen für alle Piloten, um in den Genuss der Mehrvergütung zu kommen, wie es so schön heißt, im Hinblick auf dieses Ziel, die Gesundheit der Piloten vor zu großer Arbeitsbelastung zu schützen, eigentlich angemessen und kohärent ist, weil diese einheitliche Grenze nämlich darauf hinausläuft, dass die individuellen Auswirkungen auf den einzelnen Piloten grundsätzlich nicht in Betracht gezogen werden und dass hier die eigentlichen Gründe für die Teilzeit keine Berücksichtigung dann mehr finden, zum Beispiel mögliche Belastungen außerhalb des Berufs, die für diese Entscheidung eine Rolle gespielt haben, zu reduzieren. Und die Richter haben dann auch noch gesagt, dass es ja auch nicht ausgeschlossen ist, dass man andere Mittel findet, um dieses Ziel die Arbeitsbelastung zu reduzieren, ja, besser zu erreichen. Also sie haben jetzt hier ins Spiel gebracht ein System zum Arbeitsstundenausgleich oder Ruhetage oder die Festlegung auf wöchentliche und nicht monatliche Grenzwerte und so weiter. Und das, ja, wie schon gesagt, das wird sich das BAG natürlich zu Herzen nehmen müssen.
Und ich finde, gerade das macht es auch wirklich zu einem gerechten Urteil, denn es ist natürlich einfach Realität, dass Menschen, die sich für Teilzeit entscheiden, das oft aus ganz guten Gründen tun. Also viele haben ja zum Beispiel Verpflichtungen zu Hause, kümmern sich um Kinder, pflegen Angehörige, haben vielleicht auch ein gesundheitliches Problem, weshalb sie nicht voll belastbar sind. Und dann einfach zu sagen, na ja, die Belastungsgrenze ist doch für alle gleich, das ist tatsächlich ein bisschen kurz gesprungen. Und da finde ich es gut, dass der Europäische Gerichtshof so entschieden hat, wie er entschieden hat.
Damit sind wir für heute am Ende der Sendung angekommen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns eine Hörerfrage stellen wollen, wenn Sie Rückmeldungen haben oder Themenideen für den Podcast, dann melden Sie sich gerne und schicken das an einspruchpodcast@faz.de und die Hörerfrage bitte als Sprachnachricht schicken. Und wenn Sie uns auf Instagram folgen wollen, finden Sie uns dort unter faz.einspruch.
Und ganz wichtig, bitte frankfurterallgemeine.de, Frankfurter Allgemeine in einem Wort aufrufen und da auf die Stellenangebote klicken, denn wir suchen, wie schon eingangs in der Sendung erwähnt, einen neuen Redakteur für FAZ Einspruch. Wir werden größer, es ist eine zusätzliche Stelle. Und wer Zeit und Lust hat, mit mir täglich zusammenzuarbeiten und an diesem spannenden Produkt FAZ Einspruch mitzuwirken, der möge sich da bewerben. Wir freuen uns auf ganz viele Bewerber. gilt natürlich auch für die Referendariatsstation. Auch da gibt es auf der Internetseite entsprechende Informationen.
Und für heute sagen wir danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen allen noch eine schöne Woche.
Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Thank you.